Ein letztes Mal begrüße ich Sie über die Kassette zu unserem Ehekurs. Es ist die sechste Einheit. Sie hat zur Überschrift: Welche Hilfe erfahren wir durch den Glauben für unsere Ehe? Vielleicht werden Sie sich fragen, warum kommt das jetzt erst? Warum stand das nicht schon am Anfang unseres Ehekurses? Es ist damit nicht eine Rangfolge in dieser Reihenfolge. Ich habe zunächst die Risse bildenden Verhaltensweisen aufgezeigt und versucht deutlich zu machen, dass Ehe, auch christliche Ehe, nicht eine fromme Tünche zur Hand nehmen darf und damit die Risse übertünchen. Wir haben, auch wenn wir als Christen unsere Ehe leben wollen, die Aufgabe, unsere Verhaltensweisen auf der Sachebene, auf der psychischen Ebene, auf der Gefühlsebene zu beleuchten und zu bewältigen. Wenn jetzt aber über die Hilfen durch den Glauben nachgedacht werden soll, dann verstehen Sie das bitte nicht als ein Rezept. Glaube ist gelebte Beziehung zu Jesus und Gott, unserem Vater. Diese Beziehung hat sehr verschiedene Wachstumsformen. Das heißt, wenn Sie zu zweit als Ehepaar oder als Ehepaar in einer Runde beisammen sind, ist jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin in ihrem Glauben in einer anderen Wachstumsphase. Glaube hat nicht jeder gleich. Glaube zeigt sich auch nicht bei jedem gleich und wirkt auch nicht immer dasselbe. Die Vielfalt der Glaubenserfahrung hat etwas zu tun mit der Vielfalt, wie der Glaube in unser Leben hineinwirkt. Akzeptieren Sie sich gegenseitig in dem Glaubensstand, in dem Sie gerade sind. Aber akzeptieren Sie es für sich nicht, dass Sie sagen, ich habe meinen Glauben und daran muss ich nichts ändern. Was nicht mehr wächst, erstarrt oder ist bereits erstarrt. Wenn wir Hilfe für unsere Ehe, für unser Miteinander durch den Glauben erfahren wollen, dann müssen wir den Glauben in unseren Ehealltag hineinnehmen. Darum soll es in dieser sechsten Lektion gehen. Im letzten Drittel dieser Kassette habe ich eine Anleitung zur Eheerneuerung. Es wäre gut, wenn Sie miteinander als Ehepaar oder im Kreis, wo Sie zusammen waren über die sechs Einheiten, diesen Ehekurs abschließen mit einer Eheerneuerung. Die einzelnen Schritte dazu sind auf einem extra Arbeitsblatt aufgeführt, damit Sie sich auch darauf ein wenig einstellen können. Diese letzte Einheit möchte ich gar nicht mit meinen Ausführungen beginnen, sondern Ihnen Gelegenheit geben, untereinander Ihre Erfahrungen auszutauschen. Sprechen Sie miteinander, welche Hilfen erfahren wir in unserer Ehe durch den Glauben. Seien Sie offen. Holen Sie nichts an den Haaren herbei. Und lassen Sie möglichst alles, was länger als ein Jahr zurückliegt, ein wenig außer Betracht. Die Hilfen durch den Glauben erleben wir jetzt und ständig und immer wieder. So dürfen Sie in der Offenheit zueinander auch mitteilen, ich weiß nichts davon. Für mich ist der Glaube so fremd, so fern. Für die Ehe hat mein Gottesverhältnis keine Bedeutung. Das sind wie zwei verschiedene Bereiche. Wir haben wenig Erfahrung damit. Wir haben kaum Kontakt zu Menschen, die uns dabei helfen könnten. Wir haben keine Erfahrungen, wie die Glaubensinhalte in das alltägliche Eheleben übertragen werden können. Sprechen Sie so untereinander das offen aus, damit Sie gegenseitig auch entdecken, wie Glaube in der Ehe gelebt und bewahrt werden muss. Lassen Sie sich etwa 10 bis 15 Minuten für diesen Austausch Zeit. Wenn ich richtig vermute, sind Sie jetzt auf viele Schwierigkeiten gekommen, die innerhalb der Ehe im Blick auf das Glaubensleben auftauchen. Ehe ist etwas, was wir leben, worin wir stehen, was unausweichlich mit uns geht. Glauben, das muss bewahrt werden, das muss bewusst werden, das muss auch immer gewollt werden. Und darum rutscht uns so oft das, was Glaube für uns ist und was Glaube für die Ehe sein kann, aus unserem Horizont. Und auf einmal sind wir wieder ganz allein, ohne die Beziehungen, die tragen, helfen, stärken, Perspektiven verleihen. Wir haben innerhalb dieses Ehekurses Verse aus Kolosser 3 miteinander betrachtet. Wir haben entdeckt, dass der Apostel sagt, legt ab. Das ist eine Erfahrung des Glaubens. Unarten, Eigenarten, Wesensarten, Verhaltensweisen abzulegen, das ist nicht möglich ohne eine Kraft, die mich davon befreit, die mir hilft, mein Wesen zu verändern und Wesenseigenschaften und Verhaltensweisen ganz bewusst von mir zu legen und von mir zu lösen. Wir wissen, dass manches in uns ist und auch wieder aufkommt, hervorkommt, hervorbricht. Meine Art, mein Reagieren. Wir haben gemerkt, dass es auch mit unserer Lebensgeschichte zu tun hat. Aber auch an der können wir arbeiten und aufarbeiten. Und Verwandlung und Heilung erbitten. Abgeleitet von den Versen 16 und 17 aus dem dritten Kapitel des Kolosserbriefes will ich vier Gedanken entfalten, die Hilfe sind für unser Leben in der Ehe. 4G: Gottes Wort, Gemeinschaft, Gebet und Gehorsam. Zunächst lese ich noch einmal die Verse, die Sie ja auf einen der vorderen Blätter in Ihrem Begleitheft auch abgedruckt vorliegen haben. Es heißt in Vers 16, dass Christus Wort wohne reichlich unter euch. Lehrt und mahnt einander in aller Weisheit. Singt in eurem Herzen Gott in geistlichen Psalmen, Hymnen und Liedern voll der Gnade. Und alles, was ihr tut in Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, durch ihn Gott dem Vater dankend. Ich möchte zu jedem dieser genannten Stichworte ein paar Sätze sagen und nach jeweils zwei Stichworten wollen wir Raum lassen für Gespräche. Wie erfahren wir Hilfe durch den Glauben für unsere Ehe? A. Durch Gottes Wort. Das Christuswort wohne reichlich unter euch. Wenn etwas unter uns wohnt, dann ist es bei uns zu Hause. Dann gehört es dazu. Ist es nichts Fremdes und nichts Ungewöhnliches. Das Christuswort wohne reichlich unter euch. Das heißt, gebt dem Wort Gottes in eurer Ehe Raum. Und zwar nicht allein in euch als Einzelne, sondern unter euch als Ehepaar, als kleine Zelle der Gemeinschaft. Hier haben wir große Probleme. Es fällt uns nicht schwer, andere Worte unter uns wohnen zu lassen. Die Worte der Medien. Gedruckt liegen sie zuhauf in Zeitschriften und Büchern. Die Worte aus dem Radio oder aus dem Fernseher. Sie überschütten uns geradezu. Die wohnen unter uns. Wenn aber das Wort der Bibel keinen Raum mehr in uns hat, wenn es in den Schrank, ins Bücherregal verbannt ist, wenn es lediglich im Hauskreis oder am Sonntag im Gottesdienst bei uns noch vorkommt, dann wohnt es nicht mehr unter uns. Dann ist es bestenfalls Gast. Gast hat kein Wohnrecht. Gast bleibt nicht. Ein Gast hat auch kein Recht, einzugreifen, auf das Verhalten und Einfluss zu nehmen auf das Gestalten. Wie können wir Gottes Wort in unsere Ehe hineinnehmen? Jedes Ehepaar sollte sich darüber immer wieder Gedanken machen und nicht vor Enttäuschungen oder wieder aufgegebenen guten Vorsätzen und angefangenen guten Ansätzen resignieren. Wir entdecken, dass wir hier mit dem Zentrum unserer Glaubensquelle zu tun haben. Wenn wir nicht bewusst die Quelle in Anspruch nehmen und sie frei halten von all dem Schutt und Gerümpel des Alltags, dann verdursten wir geistlich. Überlegen Sie sich, ob Sie nicht wenigstens ein paar Minuten am Tag zu einem kurzen gemeinsamen Besinnen unter Gottes Wort Raum haben. Die Losung ist das Minimalste. Ein paar Gedanken darüber, ein Austausch über ein Wort wäre schon etwas weitergehend. Ein Andachtsbuch mit zeitgemäßen, guten, lebensnahen Andachten könnte über den kurzen Losungstext schon eine Erweiterung sein. Schwierig ist es, wenn die sogenannte Hausandacht mit verschiedenen altrigen Kindern durchgeführt werden soll. Die Aufnahmefähigkeit, das Verständnis der Kinder ist sehr unterschiedlich. Es können auch Kinder dabei sein, die schon im Alter sind, wo sie das ablehnen, weil es ihnen zu langweilig ist. Es gilt, auch in der Familie, immer wieder Formen zu suchen, die der augenblicklichen Situation angemessen sind. Das Wort Gottes soll unter euch wohnen. Wo es nicht mehr wohnt, nehmen die anderen Worte überhand. Das zweite G war Gemeinschaft. Lehrt und mahnt einander in aller Weisheit. Nun fällt nichts schwerer, als sich gegenseitig in der Ehe religiös, christlich, geistlich zu belehren. Darum geht es auch gar nicht. In der Regel reagieren Ehepartner auf solcher Art Belehrung eher allergisch, abweisend, sich verschließend. Lehren und ermahnen heißt, sich gegenseitig die Wahrheiten nicht an den Kopf werfen, sondern sich daran erinnern, sie mit dem Leben verweben, verbinden. Lehre ohne Leben wird leer. Darum ist das Miteinander aus dem Glauben gelebt, ein ständiges Verbinden des Alltags mit den Wahrheiten des Glaubens. Das könnte sein, dass wir uns untereinander sagen, wir haben uns doch vorgenommen, aus der Geduld heraus mit unseren Kindern umzugehen. Das ist ein Lehren, nicht ein Belehren, auch nicht ein vorwurfsvolles über den anderen richten und urteilen. Lehren und ermahnen ist der Wahrheit Raum schaffen, dort, wo sie sonst nicht ist. Nämlich im Kleinkram meines Alltags, in den Verhaltensweisen, die sonst solchen Zwängen unterworfen sind. Wir haben uns vorgenommen, der Vergebung Raum zu geben und die Sonne nicht untergehen zu lassen über unserem Zorn. Und so kann ein Ehepartner zum anderen sagen, bevor die Nacht hereinbricht. Wir wollen diese Wahrheit jetzt bewahrheiten. Wir wollen uns darüber aussprechen und dem Wort Raum geben unter uns. Ein weiteres ist auch, dass wir miteinander Erkenntnisse vertiefen und erweitern. Das heißt, dass wir miteinander Vorträge hören, dass wir an biblischen Texten arbeiten, auch vielleicht mal eine Kassette hören über ein biblisches Thema, dass wir nicht auf einen Minimalglaubensstand verharren, sondern wachsen in der Erkenntnis, in der Lehre und auch in der Liebe. Wie können wir in unserer Ehe dieses Lehren und Ermahnen in Weisheit praktizieren? Wo sind wir stecken geblieben? Was haben wir noch gar nie angefasst? Wie können wir von anderen lernen und im Lehren und Ermahnen uns in der Gemeinschaft halten, die uns der Glaube ermöglicht? In der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater und dem Heiligen Geist. Nach diesen ersten zwei Gedanken soll wieder Raum sein zum Gespräch. Nehmen Sie diese zwei G in Ihre Gesprächsrunde: Gottes Wort und Gemeinschaft. Wie leben wir mit Gottes Wort? Und wie leben wir Gemeinschaft, die die Wahrheit des Glaubens mit dem Alltag verbinden hilft? Einen guten Austausch. Vielleicht wieder 10 bis 15 Minuten. Dritte G war Gebet. Der Apostel schreibt im Kolosserbrief: Singt in eurem Herzen in geistlichen Psalmen, Hymnen und Liedern, voll der Gnade. Hier ist der Ausdruck des Lobes gemeint. Und Lob ist eine Form des Gebetes. Auch Singen ist Gebet. Nun heißt das nicht, dass Sie als Ehepaar miteinander üben sollten, gemeinsam Loblieder zu singen, so schön das wäre, und so wohl das einer Ehe und einer häuslichen Atmosphäre tut, wenn beide singen können und singen wollen und dann auch noch die Lieder dazu können. Es geht darum, dass Psalmen, Hymnen ausgeformte Gebete sind, die, und so sagt es der Apostel, in den Tag hineingenommen werden sollen und in dem Herzen der Einzelnen klingen sollen, zum Ausdruck kommen sollen. Singet in eurem Herzen Gott in geistlichen Psalmen und Hymnen, voll der Gnade. Gebet fängt im Herzen an. Worte ohne, dass das Herz dabei ist, nennt Jesus plappern wie die Heiden. Nun können wir nicht immer Wort und Herz so ideal verbinden, dass es ein Einklang wird, vielleicht sogar noch ein Jubellied draus wird. Aber für unsere Ehe und für unser Miteinander ist es wichtig, das Gebet als eine Hilfe in unserer Ehe anzusehen. Zunächst das persönliche Gebet. Mein Gebet. Meine Gebetszeit, mein Gebetsleben, mein Gebetsumgang. Das hat mit dem ganzen Leben zu tun und deshalb auch mit der Ehe. Eine Mutter, die morgens, wenn die Kinder und der Mann aus dem Hause sind, durch das Haus geht und in ihrem Herzen geistliche Psalmen betet, durchdringt das Haus mit der Kraft des Christus, mit der Gegenwart Gottes und verbindet ihr Herz und ihren Alltag mit Gott. Alles, was wir nicht mehr so verbinden, driftet ab, bekommt Eigengewicht, oft negative Macht, die Lustlosigkeit. Immer wieder aufräumen, immer wieder den Dreck wegmachen, immer wieder die Sachen in Ordnung bringen. Alles, was ihr tut, so heißt es im Weiteren, tut dem Herrn. Betend verbinden wir den Alltagskram mit dem, der unser Gott ist. Betend nehmen wir den Auftrag an. Herr, du hast mich an diesen Platz gestellt. Betend legen wir unsere Armut, unsere Schwachheit, unsere Verzagtheit, unsere Lieblosigkeit hin. Betend bringen wir Gott die Menschen, die uns zugeordnet sind, den Ehepartner, die Kinder, die Mutter, den Vater, die Schwiegereltern. Beten heißt priesterlichen Dienst tun. Jede Mutter, jeder Vater, jedes Ehepaar ist bestimmt zu einem solchen priesterlichen Dienst. Für sich und auch miteinander. Sie werden miteinander für ihre Kinder beten. Sie werden sie segnen, nach biblischer Weise. Sie werden die Kinder begleiten, auch dann, wenn sie mit Worten nichts mehr erreichen können. Sie werden sie betend umgeben, solange sie Sinn, Kraft und Raum haben dazu. Beten als Hilfe in der Ehe. Es ist das sich einlassen mit der anderen Wahrheit, mit der anderen Wirklichkeit, mit der anderen Kraft. Durch das Gebet bin ich nicht mehr allein mit meinen Grenzen. Durch das Gebet ist das, was so unüberwindlich scheint, von einer anderen Sicht her neu anzugehen. Betend finden wir immer wieder den einen Punkt, den einen Pol, das eine Du, das uns liebt, das für uns da ist und das uns miteinander verbindet. Das Lob, die Hymne, hat einen ganz wichtigen Platz in unserem Leben. Denn es sagt uns, so gut ist Gott zu uns, so barmherzig, so geduldig, so langmütig. Das kann ich nur loben. Er hält es mit mir aus, er hält es mit uns aus und er hilft uns, dass wir uns aushalten. In der Kraft, in der Liebe, in der Versöhnungsbereitschaft, die durch ihn in unser Leben hineinkommt. Viertens, Gehorsam. Alles, was ihr tut, mit Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn, durch ihn Gott und den Vater dankend. Gehorsam heißt, durch den Glauben dem Leben Gestalt geben. Wenn der Glaube unser Leben nicht mehr verändert, fehlt es irgendwo am Gehorsam. Gehorsam heißt nicht, eine Weisung hören und sie wie ein Gesetz ausführen. Gehorsam ist immer mit Liebe verbunden. Gehorsam aus Liebe. Sonst ist es Unterwerfung. Sonst ist es Tyrannei. Gottes Weisungen sind klar und eindeutig. Gottes Weisungen wollen erfüllt werden, aber nicht aus einem sklavischen Gehorsam, sondern aus einem Gehorsam, der aus Liebe gerne tut, was der andere will. So soll es ja auch in der Ehe sein, dass nicht der eine bestimmt und der andere ausführt, dass der eine das Sagen hat und der andere nur zu hören und zu tun hat, was der andere gesagt hat. Gehorsam aus Liebe ist, ich tue gern, was dir hilft. Ich tue gern, was uns hilft. Ich tue gern, was uns untereinander weiterhilft und ergänzt. Der Gehorsam, den uns Gottes Wille abverlangt, ist nicht Leistung, sondern Liebe. Und so ist das zu verstehen, alles, was ihr tut, mit Wort oder Werk. Ich tue es für dich, Gott, denn du hast mir mein Leben gegeben. Du hast mich in diese Ehe hineingeführt. Du hast mich an diesen Platz gestellt. Du hast mir Kinder anvertraut. Du hast über mir und meinem Leben vieles zugelassen, was es mir schwer gemacht hat. Aber ich weiß, ich bin von dir gewollt und ich bin nicht allein. Alles, was ich tue, mit Worten oder mit Werken, das tue ich, weil du da bist und weil du mich beauftragt hast, in dieser Welt, die voller Schönheit und voller Schrecken ist, in deinem Namen meinen Platz auszufüllen und immer wieder dem Vater dankend. Dankend über seine Größe, über seinen Plan, über seine Absicht. Dankend, dass all das, was ich erkenne, noch nicht das Letzte ist. Dankend, dass er andere Perspektiven hat. Dankend, dass er weiter sieht, als ich sehen kann. Dankend, dass er mein kleines Leben in seiner großen Macht hat und dass er uns durchtragen will, auch durch all das, was uns zerreißen und zertrennen will. Gehorsam ist gelebter Glaube. Gelebter Glaube aus Liebe zu dem, dem man sich angelobt hat. Versuchen Sie so, Glauben im Gehorsam zu leben. Noch einmal eine Zeit des Austauschs. Vielleicht unterhalten Sie sich über die Missverständnisse von Gehorsam und über die damit verbundene Gesetzlichkeit, die den Glauben so negativ behaftet. Denken Sie auch an das Gebet. Wie kann unser Alltag, unser Ehealltag, vom Gebet durchdrungen sein und durch das Gebet bestimmt werden? Vielleicht sind noch einmal 10 Minuten zu wenig, aber richten Sie sich Ihre Zeit selbst ein. Sie brauchen ja auch noch einiges für das, was Sie vielleicht mit der Eheerneuerung vorhaben. Ja, damit sind wir fast am Ende unseres Ehekurses. Es ist für alles, was wir in unserem Unterwegssein erleben, immer wieder nötig, dass wir etwas, was wir uns vorgenommen haben, festmachen. Einen Sack muss man zubinden, eine Flasche verschließen. Nun heißt es nicht, den Sack zubinden und dann alles da drin lassen, was man gehört und besprochen hat, und es geht dann so einfach so weiter. Nein, es gibt Erneuerungen, die wieder Raum schaffen, dass etwas fließt, dass etwas gelebt werden kann. Und es gibt Erneuerungen, die etwas bestätigen, was schon lange vorhanden ist, was schon lange wahr ist, was schon lange da ist. Aber es braucht immer wieder der erneuernden Bestätigung. Und so möchte ich Sie ermutigen, miteinander eine Art Eheerneuerung durchzuführen. In vielen Kreisen, vielleicht auch bei Ihnen, ist es möglich, dass Sie selber ein Konzept erstellen und die Elemente, die auf dem Arbeitsblatt 6-3 aufgenommen sind, selber einbauen. Ich wünsche Ihnen da eine gute Form des Ablaufes und eine wirkliche geistig gewirkte Erneuerung. Für die anderen möchte ich im Folgenden den Ablauf begleiten und Sie mit einladen in eine Form, die durch mein Anleiten nun Ihre Gestalt bekommt. Lassen Sie sich einfach mitnehmen und hineinnehmen in das erneuernde Miteinander. Ich bitte Sie, dass Sie selber Lieder einfügen, die Sie miteinander singen. Ich würde gern das ein oder andere Lied einspielen, aber das ist aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich. Singen Sie also selbst nach Ihren Liederbüchern und Liedgut, das Sie haben. Es wäre gut, wenn Sie etwa 3 Lieder bereit hätten für das gemeinsame Singen. Es ist schön, Herr, vor dir zu sein. Danke, dass du unter uns bist. Wir wollen uns dir öffnen und bereit sein für dein Begegnen. Du hast uns in den vergangenen Wochen viel gezeigt. Wir haben erkannt, wie gefährdet unsere Ehe ist, aber auch entdeckt, wie schön sie ist. Vieles liegt noch vor uns, was wir bewältigen wollen, was wir angehen wollen, womit wir umgehen wollen. Wir bitten dich da, hilf uns zu einem liebevollen und geduldigen Umgang miteinander. Und wenn wir jetzt auch vor dir sagen wollen, dass wir zueinander gehören, dann nimm das an und mach es selber fest für uns, dass niemand und nichts uns zertrennen kann. Amen. Ich will ein paar Gedanken zur Erneuerung eines Bundes sagen. Es ist für Israel etwas immer wieder Nötiges gewesen, den Bund, den Gott gestiftet hat, zu erneuern. Das geschah durch die Geschichte des Volkes Gottes immer wieder. Gott gibt Raum zur Erneuerung des Bundes. Er führt dorthin, wo Menschen erkennen, was geschieht, wenn der Bund vernachlässigt wird. Und lädt ein durch Worte, durch Zeichen, sich neu unter das zu stellen, was von Gott her immer gilt. Wir können nichts erneuern. Wir haben keine Kraft in uns, Neues zu schaffen. Aber Gott, unser Vater, schafft Neues. Er schafft Neues in seiner Liebe, die nicht will, dass Zerstörerisches unter uns bleibt, dass Gleichgültigkeit uns bestimmt, dass Entfremdung uns auseinandertreibt. Darum sind wir immer wieder eingeladen, das zu erneuern, was unter seiner Zusage steht und was unter seine Zusage gestellt werden muss. Unsere Ehe. Erneuerung stimmt ein in das, was gilt. In den Bund, den Gott gestiftet hat. Ehe ist eine Stiftung Gottes. Es ist eine gnädige Stiftung Gottes. Und Gott will, dass wir unter diesem Seinen verbünden und verbinden bleiben. Darum ist es wichtig, dass wir auch in einer deutlichen und ausgesprochenen Form das bezeugen. Als Josua mit dem Volk Israel aus der Wüste heraus war und das Land eingenommen hatte, versammelte er das Volk und gab ihnen die Gelegenheit, ihren Bund mit Gott zu erneuern. In der Wüstenzeit war so viel verloren gegangen von dem, was der Gottesbund ausmachte. Er selber sagt: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Damit erneuert Josua samt seiner Familie den Gottesbund. Und er lädt sie alle ein, Gleiches zu tun. Dazu war nötig, dass sie das von sich legten und ablegten, was den Bund belastet hat. Götzen, Mächte, Schuld. Aber es gehört zum Wesen Gottes, dass er uns hineinnimmt in solches erneuernde Handeln der Beziehung zu ihm und der Beziehung zu uns, damit wir einander neu gewiss werden. Seien Sie so eingeladen, Ihren Ehebund vor Gott zu erneuern. Ich schlage vor, dass wir jetzt wieder ein Lied singen miteinander. Jetzt wäre eine gute Möglichkeit, dass jeweils ein Ehepaar, der Mann oder die Frau, ihren Trauspruch vorlesen oder ein anderes Wort, das sie über ihre Ehe stellen wollen. Wer will, kann dazu auch noch einige Gedanken sagen, was ihm das Wort bedeutet. Danach wird das Ehepaar, das die Ehe erneuern will, aufstehen, vielleicht in einen Freiraum innerhalb des Raumes treten und die Worte des Trauversprechens sich gegenseitig zusprechen. Dazu können Sie die Vorlage 6-4 benutzen oder andere Worte. Danach sollte ein Teilnehmer oder eventuell die ganze Gruppe den Segen zusprechen. Auf der Vorlage 6-5 sind zwei Segensformen zur Auswahl angeboten. Dazu können von einzelnen Teilnehmern dem Ehepaar die Hände aufgelegt werden zum Segnen. Nun, nachdem die Eheversprechen einander gegeben sind, wollen wir noch einmal ein Lied singen. Als gemeinsames Abschlussgebet sprechen wir einander zu, dass Jesus der Herr, der Hirte ist, für dich meinen Partner. Wir formulieren den 23. Psalm um in eine Zusage und sagen es unserem Partner zu, auch wenn wir es gemeinsam miteinander sprechen. Nehmen Sie die Vorlage C und sprechen Sie gemeinsam. Der Herr ist dein Hirte. Ich schließe mit einem Segen. Der Herr, unser Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, segnet eure Ehe. Er sei unter euch Licht, wenn es dunkel wird. Er sei euch Brot, wenn ihr hungrig seid. Er sei euch Weg, wenn ihr verirrt seid. Er sei euch Weinstock, wenn ihr Frucht bringen wollt. Er sei euch die Türe, wenn ihr Wege sucht. Er sei euch der Hirte, der euch bewahrt und ans Ziel bringt. Amen. Damit verabschiede ich mich von Ihnen, danke Ihnen, dass Sie mir so viel zugehört haben, wünsche, dass Sie für sich das eine oder andere entdeckt haben und erfahren haben, was für Sie im weiteren Miteinander wichtig ist und was Sie üben, praktizieren und bewahren wollen. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Abend, vielleicht einen schönen festlichen Ausklang. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ihr Wolfgang Schumann.